Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
Nena Brockhaus.
Das ist die Frage, die man Frauen nicht stellt. Alter?
Auch bei mir geht's noch im Alter. Ich bin Jahrgang 1992, also ich bin 32 Jahre alt.
Geburtsort?
Düsseldorf.
Beruf?
Journalistin und Autorin.
Haben Sie Hobbys und auch Zeit dafür?
Ja, ich gebe immer als mein Hobby Tennis an, aber eigentlich ehrlich gesagt nur, damit die Leute sich nicht wundern, dass ich keine Hobbys habe. Ich habe Tennis gespielt, bis ich 16 war. Dann war der erste Freund spannender. Aber ich habe eine große Leidenschaft, die man, denke ich, auch als Hobby nennen kann. Ich lese extrem gern Kitschromane. Also nichts für die Arbeit, sondern ich liebe es, Liebesromane und Kitschromane zu lesen. Und da lese ich auch einen pro Woche. Also das kann man als Hobby bezeichnen.
Okay, das ist mit das Ungewöhnlichste, was ich an dieser Stelle gehört habe. Wobei, ich bin so, ich habe ehrlich gesagt gar kein Hobby, weil ich beschäftige mich eigentlich mit den Dingen, mit denen ich beruflich zu tun habe, auch sehr viel in meiner Freizeit, weil ich es liebe. Und ich glaube, das ist auch okay. Ja. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto bei Ihnen?
Ja, I never wanted to live an ordinary life. Ich wollte nie ein normales Leben führen.
Oh, ich glaube, ja. Da sind Sie auf einem sehr guten Weg. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkenne ich Sie?
Ich hoffe, dass die Menschen in meinem Umfeld sagen, dass ich lebensfroh bin und dass ich nett bin. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Vielleicht ist es eine der rarsten Zutaten. Ich habe letztens darüber geredet und das ist auch meine Meinung. Ich möchte lieber, wenn ich irgendwie 90 bin, zurückblicken und dass ich viele Menschen gefördert habe, als wie viel Bestseller ich geschrieben habe. Deswegen, ich hoffe, dass, wenn Sie mit Menschen sprechen würden aus meinem Umfeld oder die für mich arbeiten, mit mir arbeiten, dass Sie sagen würden, dass ich nett bin und dass ich Mentorin bin. Das wäre mir wichtig, ja.
Mein Gast hier bei Antenne Mainz, die Journalistin und Buchautorin Nena Brockhaus. Ihr Buch ist gerade vor einigen Wochen Spiegel-Bestseller geworden. Nena Brockhaus ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Verraten Sie mir etwas über Düsseldorf. War das auch die Stadt, in der Sie groß geworden sind?
Nein, ich bin aufgewachsen 20 Minuten von Düsseldorf entfernt in einem ganz kleinen Ort, der heißt Willich. Da bin ich auch zur Schule gegangen, auf das St. Bernhard-Gymnasium in Willich-Schiefbahn. Aber da es nur 20 Minuten bis in die Stadt braucht, fühle ich mich schon als Düsseldorferin, weil ich auch ab 15 nur in den Düsseldorfer Clubs war. Ich hatte meine Liebe in Düsseldorf. Also irgendwie, wenn man in Willich aufwächst, ist man schon sehr viel in Düsseldorf. Gegangen in einem kleinen Ort namens Willich, ja.
Das heißt Kindheit, Kindheit irgendwie zwischen Stadt und Land oder so?
Ja, ich würde schon sagen, die Kindheit war wahrscheinlich eher dorfkindmäßig geprägt. Man kann zu seinen Freunden über die Straße laufen, man fährt mit dem Fahrrad zum Tennis. Aber ich habe mich dort sehr, sehr eingeengt gefühlt. Und ich fand schwierig an dieser kleinen Stadt, dass man nicht anders sein durfte. Und ich glaube, deswegen habe ich mich mit 15 Jahren sehr früh und schnell nach Düsseldorf orientiert, weil ich das an dieser Stadt liebe. Für mich ist Düsseldorf das kleine Paris und ich empfinde hier extrem viel Freiheit. Ich finde, dass Düsseldorf viel mehr ist als ja, viele sagen ja die Königsallee und Glitzer und Glamour und Geld. Ich finde, dass Düsseldorf Freiheit ist. Wir lassen eigentlich jeden sein, wie er ist hier. Ja.
Ich habe auch tatsächlich, ich lebe heute wieder in einem kleinen Dorf, habe aber immer in der Stadt vorher gelebt. Und heute macht mir das nichts aus, weil ich bin alt genug, mir ist das egal. Aber ich glaube, in der Jugend ist es schon auch blöd, wenn man irgendwie so ein bisschen unter Beobachtung steht, weil ja einen doch mehr kennen, ne?
Ich glaube, das war gar nicht das, was mich so gestört hat, sondern ich glaube, und ich finde, man sollte nicht immer so schlecht zurückblicken, aber es war dieses enge Korsett. Ich fand, also in der Schule von mir auch, wurden Träume immer sehr klein geredet, jetzt nicht von jedem Lehrer, aber also eine Sache ist zum Beispiel, letztens stand meine Schwester wohl mal mit irgendwem zusammen und er meinte derjenige, naja, wer kommt denn schon aus Willich, der in der Musikbranche erfolgreich ist? Und ich glaube, das ist dieser Spirit da so ein bisschen, dass es damit gut beschreiben. Und ich habe mich einfach mit 15, 16 unfassbar eingeengt gefühlt in dieses Korsett, ja. Und ich glaube, wenn man wirklich auf dem Dorf ist, es noch viel krasser. Willig Schiefbahn ist ja gar nicht so klein. Also der Kreis Viersen, wir haben zum Beispiel das größte Gewerbegebiet Europas. Da hatte mein Vater auch seinen Handwerksbetrieb. Aber ich habe mich einfach sehr eingeengt gefühlt. Ich war immer anders und ja, ich glaube, dass ich das dadurch schon sehr früh gemerkt habe, dass ich da nicht so gut hingepasst habe. Ich finde aber für Kinder zum Aufwachsen willig schöner als Düsseldorf. Also bis ich 12 war, habe ich es geliebt. Über die Felder mit den Freunden. Also bis ich gemerkt habe, dass dieses Andersartige nicht cool ist, fand ich es gut. Und dann habe ich mich eingeengt gefühlt und dann glücklicherweise auch in Düsseldorf großartige Freunde gefunden.
Okay, eine Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle, da geht es um die Schulzeit. Waren Sie eine gute Schülerin?
Oh, ja, nur ich habe dann, dann leider die Wildchild-Phase entdeckt und habe dann mein 16. und 17. Lebensjahr mehr Schule geschwänzt als die meisten in ihrem Leben. Und ja, dementsprechend, wenn man 2 Jahre der Oberstufe ausspart, war ich schon ganz okay. Aber in den 2 Jahren habe ich lieber mit meiner Jugendliebe bei Starbucks gesessen, als in die Schule zu gehen. Ja, also ich glaube, ich habe meine Eltern sehr viel Nerven gekostet. Und dass ich dann Abitur gemacht habe, habe ich einer ganz großartigen Lehrerin zu verdanken, Frau Müller. Die hat mich dann durchgepeitscht nach meinem Schulschwänzen. Und dann war ich aber eine gute Studentin. Ich glaube, das hatte auch was mit diesem Korsett zu tun. Ich habe in der Regelstudienzeit in Maastricht mit guten Noten studiert, weil mich das erfüllt hat. Und die Schule hat mich irgendwie eingeengt. Ich werde aber meinem Sohn später raten, zur Schule zu gehen. Das war jetzt nicht die Glanzleistung meines Lebens. Aber deswegen auch da eine sehr differenzierte Antwort. Ja, ich war mal eine gute Schülerin, aber ich war auch mal eine extrem schlechte Schülerin.
Also ich mache Ihnen jetzt ganz große Hoffnung, dass das gut wird mit Ihrem Sohn, weil ich bin Schulabbrecher und meine beiden Kinder sind astrein durch die Schule gerutscht, ohne Probleme.
Dann wird mein Sohn hoffentlich nicht in der 11. und 12. Klasse mehr schwänzen, als zur Schule zu gehen. Es ist eigentlich ein Wunder, dass ich dann das deutsche Abitur geschafft habe. Da muss man sich mal überlegen, wie gut ich gewesen wäre, wenn ich zur Schule gegangen wäre.
Aber ja, jetzt ganz ehrlich, fragt heute jemand danach, also außer jetzt vielleicht gerade?
Nein, aber, und das sage ich immer, ich war letztens mit einem jungen Mann in der Bibliothek, weil ich schreibe meine Bücher auch gerne mal in der Unibibliothek. Und er hat dann auch wieder gesagt, naja, es fragt doch niemand später mehr nach deinem Abschluss oder nach deinem Studium oder so. Und habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, aber es ist so ein verdammtes Privileg. Und ich habe wirklich meine Uni-Zeit, mir ist mein Abschluss egal, ja, da fragt auch heute keiner mehr nach. Aber ich habe diese 3 Jahre so sehr geliebt. Und ich sage immer, und das hätte ich gerne auch meinem 16-, 17-Jährigen ich gesagt, Bildung ist so ein verdammtes Privileg, sie haben zu dürfen. Und deswegen würde ich heute, bin ich eine ganz große Verfechterin von, geht zur Schule, macht euer Abitur oder halt euren Realschulabschluss und danach bildet euch weiter, sei es mit einer Handwerksausbildung oder mit dem Studium. Es ist einfach was Schönes und man hat es fürs Leben. Ich bin heute eine total alle Bildungsfanatikerin bei anderen, ja.
Es ist natürlich auch schwierig. Also bei mir kam der, einfach der Move hat sich geändert in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich lerne jetzt wirklich für mich. Das war das Entscheidende. Ja. Und ab dann fällt es leicht. Da müssten wir, glaube ich, in unserem Bildungssystem einiges drehen.
Aber damit das finde ich so ein extremen Punkt. Entschuldigung für die Unterbrechung, aber der macht mich ganz leidenschaftlich. Der macht mich ganz doch, ist natürlich unhöflich, aber der macht mich ganz leidenschaftlich, der Punkt. Ich durfte auswählen von meiner Familie aus, was ich studiere. Ich hätte auch Musikwissenschaften oder chinesische Kultur studieren dürfen. Und ich habe dann Philosophie, Politik und Wirtschaft in Maastricht studiert, das heißt European Studies, also mit Europa-Fokus, ja. Da hätten wahrscheinlich andere Eltern gesagt, was willst du mit European Studies? Mach lieber Jura oder Medizin oder BWL. Und da ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der muss sich aber nicht im Bildungssystem ändern, sondern bei den Eltern ändern. Ich kenne wirklich Freundinnen von mir, die durften nicht studieren, was sie wollten, haben am Ende Jura abgebrochen. Wir müssen Kinder dazu bringen, dass sie alles machen dürfen, was sie wollen, wo die Leidenschaft liegt. Ich sage immer, wenn mein Junge später Lust hat, Handwerker zu werden, wie sein Opa es war, freue ich mich darüber. Kann er Tischler lernen, Dreher lernen, mir egal, Hauptsache er hat Leidenschaft. Ich glaube, Eltern machen das heutzutage falsch, dass sie Kinder irgendwo reindrängen, weil die Leidenschaft und die Freude an Bildung, ich meine, ich kann heute noch alle Theorien aus Maastricht, ob Bourdieu, ob Hayek, ich habe jeden Tag geliebt. Ich kann dir heute noch die Namen meiner Uni-Professoren aufsagen. Nico Backmanns, der Unterricht mit dem war so unfassbar. Also ich höre jetzt auf mit meinem Werbeblock für Maastricht, aber so rede ich über meine Schule. Zeit nicht, außer über Frau Müller und Herr Link. Aber dementsprechend sage ich nur, das müssen wir halt irgendwie schaffen, den Kindern beizubringen und den Jugendlichen, sie können studieren, was sie wollen, und dann soll es sie glücklich machen oder eine Ausbildung machen.
Also mehr Frau Müllers und mehr Herr Links brauchen wir definitiv, höre ich schon daraus. Das Studium,
Ja.
kam das aus dem Bauch raus oder gab es da schon irgendeine Richtung, wo das hingehen soll?
Ich wusste schon mit 6 Jahren, dass ich Journalistin und Moderatorin werden möchte. Und das habe ich auch in die Freundesbücher meiner Freunde geschrieben. Mein Buch ist nicht Beruf, sondern Berufung, sage ich immer. Ich hab's so sehr, wollte ich das werden, dass ich schon mit 10 Jahren fürs Fernsehen gearbeitet habe und für Kleine ganz groß gedreht habe. Dann haben meine Eltern das dann zunichte gemacht, weil mein Vater Angst hatte, dass ich die nächste Gülşen Kams werde. Nichts gegen Gülşen Kams, war nur die Angst meines Vaters, ja. Und er wollte immer, dass ich Substanz habe. Und ich war immer gut in Politik, in Geschichte, in Sowie. Und ich habe immer die Debatte geliebt. Ich habe schon mit 13 Jahren mit meinen Freunden zusammengesessen und über Politik debattiert und über die SPD, was bei den Mädchen eher komisch war. Und dann hat mein Mann, mit dem bin ich schon zusammen, seit ich 18 Jahre alt bin, hatte mir dann beim Abi gesagt, studier doch European Studies in Maastricht. Und da habe ich zu ihm gesagt, was soll ich denn später damit machen? Hausfrau werden? Das ist ja ein totaler Hausfrauenstudiengang. Ist ja nichts Richtiges. Und er gesagt, nein, schau es dir mal an, das ist genau dein Studiengang. Und ich habe den für völlig verrückt erklärt. European Studies, was ist das denn für ein Abschluss? Und er hatte recht. Und als ich in der ersten Vorlesung saß, in Idea of Europe, wie Europa eigentlich entstanden ist, wusste ich bin genau am richtigen Platz. Also vielleicht braucht man manchmal auch einen Partner oder irgendwen, der einem sagt, das ist dein Studiengang, und es war mein Studiengang. Und ja, mein Beruf, das ist mein großes Glück. Ich wusste immer, dass ich das werden will und dass ich eine eigene Polit-Talkshow haben will und Bücher schreiben will. Und ja, ich hatte immer ein Ziel.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Nena Brockhaus. Mit 6 Jahren hat sie beschlossen, Moderatorin zu werden, und das hat funktioniert. Nena Brockhaus ist Journalistin und Bestseller-Autorin. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
Ich finde das spannend und ich habe jetzt eine kleine Parallele. Ich habe das mit 12 entschieden, dass ich das, was ich heute hier mache, machen möchte und machen werde. Und es hat funktioniert. Ich bin da jetzt Jahrzehnte mit perfekt durchgekommen. Jetzt ist die Frage, wissen Sie, was das für ein Auslöser war bei Ihnen, wenn man das mit so frühem Alter, ja kindlichem Alter schon festbestimmt?
Also es war so, dass das mit Journalistin und Moderatorin, das fand ich immer cool wegen Carla Kolumna, wie ganz viele Mädchen. Aber der Auslöser, dass ich dann wirklich wusste mit 10 Jahren, ich will das machen, war, als ich bei Kleine ganz groß hieß das, der Lockvogel für Verona Poth war. Die ist damals noch Feldbusch, war damals ein riesiger Star 2003, und die haben irgendwie 200 Kinder gecastet oder 300. Und ich wurde genommen. Und das kam durch meine damalige Babysitterin. Meine Eltern fanden es nicht besonders gut. Und als ich in diesem Fernsehstudio saß mit Christian Clerici und Yvonne Katterfeld und so, wusste ich, hier will ich hin. Weil, und jetzt kommt's, man konnte da anders sein. In der Schule war ich ja oft zu laut. Ich wurde sogar einmal von meinem Klassenlehrer 3 Etagen runtergeschickt und musste die Hausaufgaben von unten hochschreien. Das ist natürlich sagenhaft peinlich, weil ich weiß auch bis heute nicht, wie man sowas machen kann mit einer Schülerin. Aber bei dieser Sendung war es ja gut, wie ich war. Ich war anders, aber das hat mich das Casting gewinnen lassen. Und da wurde nicht so geurteilt, weil alle sind beim Fernsehen irgendwie ein bisschen verrückt. Und dann hat Yvonne Katterfeld mir damals eine Autogrammkarte geschrieben, darüber, dass sie glaubt, dass ich das später schaffen werde. Und irgendwie war das damals der Auslöser, dass ich in die Medienbranche wollte. Ja, und dann habe ich auch Zeitungspraktika gemacht mit 18. Und immer wenn ich in der Medienbranche war, war ich irgendwie happy. Und ich glaube, der Auslöser war die Sendung mit Christian Clerici am Tisch, wo die ersten Fragen kamen, die Kameras angingen. Ich war 10 Jahre alt und hatte keine Angst, sondern habe es genossen. Und ich glaube, daran habe ich es dann gemerkt, dass es was für mich ist. Weil ich glaube, es gäbe auch viele 10-jährige Mädchen, die gesagt hätten, ich will hier sofort weg. Und meine Mutter und mein Vater fanden es furchtbar. Also die waren genau das Gegenteil von so Eltern, wie man sich die vorstellt. Ja, also daran habe ich das auch gemerkt. Ich wurde nicht dazu gedrängt, sondern meine Eltern wollten es nicht. Es gibt doch auch so schreckliche Eislauf-Mamis, die dann, ne, die das dann so sehr wollen für ihr Kind. Meine Eltern haben es gehasst.
Ja, so ist das manchmal im Leben. Das ist, da muss man dann auch als Eltern, also ich habe immer darauf geachtet, wenn meine Kinder irgendwas besonders machen wollten, dass man es dass man es möglich macht, weil ich glaube, wenn etwas aus dem Menschen herauskommt, ist das wichtig und Er spürt den Weg. Ich bin mir da relativ sicher, oder sie.
Nein, das glaube ich hundertprozentig auch. Nur bei mir gab es ein ganz großes Problem und deswegen bin ich meinen Eltern total dankbar dafür, dass sie es so entschieden haben. Ich habe darüber am Freitag mit meiner Freundin, der Schauspielerin Vivien Wolf, gesprochen, die gerade bei Sturm der Liebe mitdreht und die schon ganz früh Kinofilme gedreht hat, auch schon mit 12, 13, das ist unsere Parallele, dass sie auch früh in die Medienbranche gekommen ist. Ich habe immer geweint, wenn ich ein Casting verloren habe. Also bei mir war das zu Hause so, als ich dann Castings verloren habe, war ich richtig am Ende mit 10. In 11, 12 Jahren. Und dann haben auch meine Eltern gesagt, das geht nicht, weil es nicht gut für unser Kind. Und ich habe Vivien gefragt, als wir da Freitagabend im Hotelzimmer zusammen im Bett lagen, habe ich gesagt, wie war das denn bei dir? Weil deine Eltern fanden das ja auch okay für dich. Und als du mit 13 Casting verloren hast, hat sie gesagt, das war mir völlig egal. Und ich habe mich dann gefreut und mir sogar noch den Film im Kino angeschaut. Das ging bei mir nicht. Wenn ich was verloren habe, dann konnte ich das gar nicht ertragen. Und ich glaube, weil ich damit nicht umgehen konnte, haben meine Eltern es so gehasst. Weil ich ganz oben war, wenn ich es gemacht habe, aber dann in ein Loch gefallen bin. Und ich glaube, die Entscheidung von denen war damals richtig, mich rauszunehmen. Weil wenn man merkt, dass das Kind damit nicht umgehen kann, finde ich, dann muss man es auch lassen. Und ja, deswegen gebe ich dir recht, man sollte fördern. Ich durfte die Sachen ja auch machen. Nur dann irgendwann muss man auch die Grenze setzen. Und als die erste 5 in Mathe kam, war die Grenze dann definitiv da.
Okay, ja, das ist, ich glaube, es gibt da auch, es ist schwer, da so ein richtig oder falsch zu definieren. Das, ja, wenn man halt drinsteckt, muss man Entscheidungen treffen, insofern, ja. Nach dem Studium, das heißt, wie ging es denn dann mit dem Journalismus los?
Genau, dann habe ich in Maastricht studiert und mit 18 Jahren schon hatte ich, wie gesagt, ja mehr Interesse an Politik und Wirtschaft. Dafür bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar, weil ich wäre, glaube ich, natürlich mit 12, 13, 14 eher in die Richtung lauter Kinderstar im Bunden gegangen oder so hinter den Kulissen irgendwelche Stars interviewt. Und dann wollte ich unbedingt ein Praktikum beim Handelsblatt machen, was, glaube ich, für eine 18-, 19-Jährige eher ungewöhnlich ist. Aber ich fand damals Gabor Steingart ganz toll und seine Bücher, die habe ich geliebt. Und der war damals der Herausgeber und CEO vom Handelsblatt. Und dann habe ich mich darauf beworben und habe dann in meiner Uni-Zeit das erste Praktikum beim Handelsblatt gemacht, in der investigativen Recherche. Und mir war dann klar, ich brauche die beste Ausbildung. Die ist für mich das Handelsblatt, die Journalistenschule. Und ich wollte nur auf die Journalistenschule, habe mich dann schon mit 21 beworben, wurde abgelehnt, habe dann gesagt, wartet mal ab, ich komme schon bei euch drauf. Ich glaube auch wirklich, ich wäre der Menderes von DSDS bei der Handelsblatt-Journalistenschule geworden. Beim zweiten Mal haben sie mich dann genommen, weil ich bin für 1,5 Jahre zu PwC gegangen. Das ist eine Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung und Unternehmensberatung, weil ich gesagt habe, okay, ich bin anscheinend nicht die Talentierteste im Schreiben. Wie kriege ich denn den Vorteil gegenüber anderen Volontären fürs Handelsblatt? Und das ist natürlich Erfahrung in der Wirtschaft. Und ich bin dafür sehr dankbar, dass ich auch 1,5 Jahre die Wirtschaft mal kennengelernt habe. Und dann haben sie mich mit 23 Jahren genommen. Und dann habe ich ganz klassisch die Journalistenschule vom Handelsblatt besucht, mit sehr viel Freude.
Aber da war dann die Resilienz schon da, ne, wenn man abgelehnt wird.
Ja, ich wurde auch abgelehnt. Ich glaube, dass ich auch den Grund weiß, warum ich abgelehnt wurde. Ich glaube, der Grund war, dass ich zu arrogant war im Vorstellungsgespräch. Und es hat mir Demut, glaube ich, gebracht, ja, die Zeit bei PwC und die Absage vom Handelsblatt. Es war wahrscheinlich für meine Charakterbildung ganz gut, abgelehnt zu werden. Ich finde aber bis heute, aber da würde mich deine Meinung mal total interessieren, ich habe lange darüber nachgedacht. Eigentlich finde ich es nicht so gut, wenn man jemanden dann aber beim zweiten Mal nimmt, weil jetzt kommt er das zweite Mal an. Ich finde, entweder jemand hat das Talent für eine Schule oder nicht. Also im Nachhinein, weil es gab in meinem Jahrgang auch andere, die es das zweite Mal versucht haben und dann genommen wurden. Und ich finde, also es sollte jetzt keine Strategie sein, immer Leute beim zweiten Mal zu nehmen. Also finde ich, weil es gibt ja dann auch Leute, die es vielleicht nicht nochmal versuchen, dann ist ihr Traum kaputt. Also dementsprechend, ja, Vor- und Nachteile an meiner zweiten Chance. Aber ich bin dem Handelsblatt dankbar, weil ich mein ganzes Handwerk daher habe heute.
Wobei ich habe immer so ein Bild bei mir, das heißt, wenn mich jemand vorne rauswirft, versuche ich durch die Hintertür wieder reinzukommen. Also insofern, ich glaube, die zweite Chance oder vielleicht auch die dritte zu probieren, finde ich in Ordnung. Jetzt habe ich noch eine Bitte, jetzt, weil wir eiern hier zwischen Sie und du gerade rum und für mich ist du aber in Ordnung.
Ja, für mich auch.
Okay, dann machen wir so weiter. Das ist, weil ich habe so gerade gemerkt, dass mal so und
Das
dann.
tut mir leid, das ist wahrscheinlich, weil ich da immer so durcheinander komme, aber für mich ist es du völlig in
Okay,
Ordnung.
dann bleiben wir jetzt einfach dabei und.
Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Nena Brockhaus. Die Journalistin Nena Brockhaus ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz.
Also ich habe dich zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, tatsächlich bei Springer. Wie ist denn, was ist denn dazwischen noch passiert?
Dazwischen war ich einfach Redakteurin beim Handelsblatt. Damals habe ich das Jugendportal Orange mit aufgebaut. Das war super spannend, die Zeit. Dann bin ich zum Burda Verlag zur Bunten gewechselt. Ich sage immer, das war so meine Affäre, weil ich, also so eine Affäre, die man erst ganz toll fand, aber dann merkt, oh Gott, das passt gar nicht zu mir. Also ich kann heute sagen, People-Journalismus passt überhaupt nicht zu mir. Aber es war trotzdem eine sehr lehrreiche Zeit. Und dann wurde ich aber auch schon nach 9 Monaten bei Bunte vom Springer Verlag abgeworben für das TV-Projekt Bild TV. Also ich war nicht lange bei Burda, auch wenn ich es da cool fand, aber Springer hatte mich dann abgeworben für das TV-Projekt.
Und Bild TV war aus meiner Sicht leider nur eine ganz kurze Episode in der Medienszene, aber eine für mich doch beeindruckende und auch zur richtigen Zeit kommende, denn es war in der merkwürdigen Corona-Zeit eine andere Stimme in den Mainstream-Medien, die ich an so vieler anderer Stelle vermisst habe.
Ich kann ihm nur total zustimmen. Ich glaube, ohne meine Sendung Phil nach 8, die hatte ich immerhin 2 Jahre lang, von Sommer 2021 bis Sommer 2023. Ich habe, glaube ich, 235 Ausgaben moderiert, weil wir haben ja immer 5-mal die Woche und dann 3-mal die Woche gesendet. Ich hätte die Corona-Pandemie gar nicht ohne diese Sendung überstanden. Ich bin dem Springer Verlag für immer dankbar, dass wir das so senden durften. Weil es war in einer Zeit, in der diese andere Meinung nicht gehört wurde. Es war in der Zeit von 2G, von Impfpflichtabstimmungen, von allem. Und ich bin so dankbar, dass wir das gemacht haben. Und ich bin so dankbar für die vielen mutigen Stimmen. Und mir haben viele geschrieben, dass ihnen die Sendung durch die Zeit geholfen hat. Und das verstehe ich. Bei mir als Moderatorin hat sie auch durch die Zeit geholfen. Ich wäre ohne die Sendung verrückt geworden bei dem, was in diesem Land passiert ist. Und dass es bis jetzt immer noch nicht aufgearbeitet wurde, ist für mich einfach, also ich kann gar nicht in Worte fassen, wie schockierend das für mich ist als Bürgerin. Und ich bin auch mal ehrlich an dieser Stelle, ich wusste wegen der Corona-Pandemie nicht wirklich, was ich bei der letzten wählen sollte. Ich habe natürlich gewählt, ich sehe das als Bürgerpflicht an, aber aus Überzeugung habe ich meine Kreuze nicht gesetzt.
Jetzt habe ich hier im Kleinen durchaus erlebt, wenn man, was weiß ich, habe mir in der Zeit auch sonntags hier Menschen eingeladen, die in dieser Zeit eine andere Meinung hatten und die auch sehr deutlich geäußert haben. Und ich habe im Kleinen schon ziemlich viel Shitstorm erlebt, um das mal so zu sagen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man im Studio bei Bild TV noch mehr Shitstorm bekommt.
Ja, also da muss man ganz ehrlich sein, ich war nicht vom Shitstorm gefeit. Das muss man einfach wirklich sagen. Aber ja, es ist so ein bisschen so, du bist ja extrem von Springer geschützt. Also es hört sich jetzt blöd an, aber ich sage in meinen Interviews, ich möchte mich gar nicht über meinen Shitstorm aufregen. Natürlich hatte ich den, natürlich muss ich Rückgrat beweisen. Natürlich war es teilweise hart, aber meine Familie hatte zum Glück dieselbe Ansicht. Das macht es leichter. Mein Ehemann hatte auch dieselbe Ansicht. Das macht es noch leichter. Aber ich war ja geschützt von diesem Verlag. Ich wurde dafür bezahlt, meine Meinung zu Corona zu sagen. Weißt du, was ich meine? Es war ja, ich hatte mit Klaus Strunz, der war damals Chefredakteur bei Bild und für mich zuständig, der hat mir die ganze Zeit das Gefühl gegeben, dass er mich nicht hängen lassen würde. Also selbst wenn Shitstorm auf Twitter war und so, ich wusste, der schmeißt mich nicht raus und der steht hinter mir. Und ich habe eigentlich eher immer bei meinen Shitstorms gedacht, wie furchtbar ist es für Menschen, die keinen Springer-Konzern hinter sich haben, die keinen Klaus Strunz hinter sich haben, die in irgendwelchen Firmen arbeiten. Meine Mutter wurde damals ins Außenbüro versetzt, ja, weil sie sich nicht geboostert hat. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Also ich habe mir damals immer gedacht, wie geht es denn den Menschen oder beim Bund? Da wurden Menschen, also sorry, aber da gab es die Impfpflicht. Mein Physiotherapeut hat damals seine Praxis aufgegeben, weil er sich nicht impfen lassen wollte, was völlig okay ist, eine menschliche Entscheidung. Deswegen, ja, ich hatte, kannst du dir vorstellen, extreme Shitstorms. Und das möchte ich nur noch sagen am Ende, weil ich will mich über diese Shitstorms nicht irgendwie aufregen, weil es anderen Menschen schlechter ging. Weißt du, was mich aber dann aufgeregt hat? Ich stand vor 2 Jahren neben einer NTV-Journalistin auf einem Event. Und die hat dann zu mir gesagt, ja Nena, jetzt ist doch super für dich alles gelaufen. Du hast doch in den meisten Fällen Recht behalten. Also ist doch alles toll für dich gelaufen. Habe ich zu ihr gesagt, glaubst du ernsthaft, dass es sich in der Zeit alles toll angefühlt hat? Und da habe ich gedacht, wie borniert kann man eigentlich sein, als ob es darum ging, wer Recht behalten hat. Ich meine, es sind Menschen gestorben. Ich höre jetzt auch auf mit dem Corona-Monolog, aber mich nimmt das sogar immer noch mit, wenn ich jetzt darüber rede. Es sind Menschen alleine gestorben. Es ist doch völlig egal, wer Recht behalten hat. Das hätte niemals passieren dürfen.
Naja, wir sind aber bei dem Punkt, wenn man kritisch war und manche Sachen nicht so abgenommen hat und nicht geglaubt hat und bei seiner Meinung geblieben ist und jetzt nach 5 Jahren feststellt, man hatte recht. Und das fühlt sich nicht gut an, weil ich habe nicht den Eindruck, dass das in der Gesellschaft angekommen ist.
Natürlich nicht, das sieht man ja auch darin. Ich meine, Henrik Streeck, der schon viel mehr gesagt hat, was falsch läuft, als der Drosten, ja. Sein Buch über die Corona-Zeit ist jetzt nicht auf die Bestsellerliste gekommen, das von Drosten hing überall. Aber weißt du, womit ich glaube, womit das zu tun hat? Es hat etwas damit zu tun, dass die Menschen sich natürlich auch eingestehen müssen, dass sie Unrecht hatten. Und das schaffen viele nicht. Die sagen dann, es war gut, dass wir so vorsichtig waren, man wusste es nicht besser. Das ist einfach absurd, man wusste es besser. Ich hatte etliche Gäste in der Sendung, die es besser wussten. Du bestimmt auch. Die Great Barrington Declaration, die kam ganz am Anfang raus. Die war genau richtig. Aber weißt du, was ich auch finde? Und das macht mich eigentlich ganz happy. Man hat auch das Gesicht von manchen Menschen gesehen.
Oh ja.
Und ich bin zum Beispiel stolz drauf, dass ich mir sicher sein kann, dass in der Firma von meinem Mann niemand Angst hatte, sich impfen lassen zu müssen, um seinen Job nicht zu riskieren. Stattdessen gab es Firmen, wo Mitarbeiter ausgehangen wurden. Darüber habe ich Phil nach 8 berichtet, die wurden mit ihrem Foto in die Kantine gehangen, damit man weiß, wer nicht geimpft ist, neben wem man sich setzt. Und dementsprechend sage ich, die Corona-Pandemie hat auch gezeigt, wie manche Menschen sind. Und ich bin stolz auf meine Familie, auf meinen Ehemann und auf meine Freunde, weil bei mir war kein einziger so in meinem Umfeld. Es war auch ein Charaktertest.
Wenn jetzt dieses Projekt von Bild geblieben wäre, wären Sie dann heute vielleicht noch bei Bild TV?
Das ist so eine ganz schwierige Frage, weil es natürlich dann auch immer die Frage ist, wer hätte es geleitet? Ich denke, ich kann das so ausformulieren und das stimmt dann auch. Solange Klaus Strunz Chefredakteur von Bild TV gewesen wäre, wäre ich heute noch bei Bild TV. Ja, und ich würde heute noch Phil nach 8 moderieren. Ja.
So, wir sprechen aber heute aus einem ganz anderen Grund, oder der Aufhänger war, aber Sie waren so du warst so meinungsstark in der Corona-Zeit, deswegen konnte ich das jetzt nicht auslassen,
Ehrlich
weil.
gesagt, ich finde das auch wahnsinnig wichtig. Ich bin dir so dankbar, dass du dieses Thema heute aufgebracht hast, weil es macht ja kaum noch jemand. Also ehrlich gesagt, ich rede sogar viel lieber darüber als über mein neues Buch, um dafür Werbung zu machen, weil mir das Thema viel, viel mehr immer noch am Herzen liegt.
Also ich bin der Meinung, also das ist auch für mich, ich bin da relativ entspannt. Ich kritisiere gar nicht die Menschen, die da alle so mitgemacht haben, aber wir müssen es trotzdem aufarbeiten, weil so etwas darf nicht noch einmal passieren. Und deswegen muss man ehrlich darüber reden, was da schiefgelaufen ist. Und wir alle müssen wachsamer sein, dass so etwas also dass Stimmen quasi gestoppt werden, die sich äußern, dass das darf nicht noch mal passieren.
Ich kann da nur zustimmen, das war ein sehr starker Appell und ich gebe genauso recht.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Nena Brockhaus. Nena Brockhaus ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin, sie ist Moderatorin und vieles mehr.
Mehr Geld als Verstand. So, wie die deutsche Politik dein Geld verprasst. Dieser Titel gewinnt ja täglich an Aktualität.
Ja, das ist fast schon bizarr, weil ich vor über 2 Jahren, nee, jetzt, nee, Moment, jetzt sind es 1,5 Jahre, ich will hier nicht übertreiben. Ich habe vor 1,5 Jahren den Buchvertrag unterschrieben und da war es noch gar nicht so aktuell. Es war da fast vor seiner Zeit, aber jetzt hat es glücklicherweise Aktualität und ich meine glücklicherweise damit, wir Bürger müssen uns endlich mit unseren Steuerausgaben beschäftigen.
Wir sind ja jetzt gerade, ich kann schon die Zahlen gar nicht mehr einordnen und ich glaube, das ist auch ein Thema, wenn man sich da so reinarbeitet, das ist ohne Ende, ne? Das fängt bei ganz kleinen Dingen an und geht dann in die ganz großen.
Total. Das war mir auch wichtig bei meinem Buch. Zum Beispiel, ich prangere ja auch die Ausgaben für Beraterkosten an. Da geht es ja jetzt nicht um 1 Milliarde. Aber ich finde, das größere Problem in unserem Land sind eigentlich die kleineren Millionenbeträge, die allen völlig egal sind. Aber die sind nicht egal. Ich habe immer gesagt, die hätten mal jetzt bei dem Wahlkampf der Parteien, hätten sie Plakate machen müssen mit so sparen wir 1 Milliarde ein von eurem Geld. Und es geht relativ zügig. Also ja, für mich sind die kleinen Ausgaben genauso wichtig wie die großen. Und übrigens hier noch ein Fakt, damit können wir jetzt die Brücke schlagen zu meinem neuen Buch Mehr Geld als Verstand und zur Corona-Pandemie. Ein Fakt hat mich auch sehr schockiert. Dr. Eckhard von Hirschhausen und Uschi Glas wurden dafür bezahlt, Corona-Impfwerbung zu machen mit unserem Steuergeld. Und Sie verweigern bis heute die Auskunft über den Betrag.
Was eigentlich ein Unding ist, ne? Das ist in jeder Hinsicht.
Ist ein totales Unding. Und wenn es dann darum geht, Persönlichkeitsschutz, sorry, wenn Prominente Geld vom Steuerzahler annehmen, sollten sie auch sagen, wie viel. Das ist kein Geld von irgendeiner Werbeagentur oder von einer Firma. Und überhaupt, dass wir Prominente bezahlt haben, Impfwerbung zu machen, das ist wirklich mehr Geld als Verstand.
Und da kommt halt auch noch für mich dieses Geschmäckle, da waren ja auch einige öffentlich-rechtliche Kollegen dabei, ohne ein Bashing zu machen. Da finde ich, da habe ich noch mehr Bauchkrummeln, weil wenn jemand eine Popularität über dieses System bekommen hat, dann hat er eine ganz hohe Verantwortung, auch für Transparenz, welche Jobs er sonst macht. Und ich finde, die müssen sich in Zahlen äußern. Ich muss wissen, was bekommt jemand für ein Honorar, damit ich zumindest mal mir ein Bild machen kann, warum er vielleicht doch beeinflusst sein könnte.
Ich gehe da genauso weit und ich sehe das genauso. Ich feiere da übrigens zum Beispiel Carsten Linnemann, um auch mal was Positives über unsere Politiker zu sagen. Sowohl Carsten Linnemann als auch Dr. Christoph Ploss, aber ich glaube, der Carsten Linnemann hat auch einen Doktortitel, weiß ich jetzt nicht, aber Carsten Linnemann und Christoph Ploss haben keine Nebeneinkünfte, weil sie finden, dass sie vom Staat genug Geld erhalten für den Dienst am Volk. Finde ich sehr lobenswert.
Ich würde auch tatsächlich, wenn ich so auf das sehe, was Politiker auf der Bundesebene verdienen, ich würde es sogar unterschreiben. Ich denke, es reicht. Ich will aber auch niemandem das absprechen, wenn irgendjemand vielleicht eine gut laufende Kanzlei hat und will die weiter betreiben. Nein, mit Transparenz ist das in Ordnung.
Genau, nein. Das finde ich auch völlig mit Transparenz in Ordnung. Aber ich finde gut, wenn jemand jetzt, sagen wir mal, nicht jeden Vortrag annimmt, der ihm gerade über den Weg läuft, um den schnellen Taler zu machen. So, wenn jemand, klar, aber dann halt mit Transparenz. Und ich finde trotzdem irgendwie den Ansatz von Christoph Ploss und Carsten Linnemann lohnenswert. Die haben ja keine Kanzlei beide, die läuft. Ich finde den Ansatz irgendwie gut. Und ich bin dann sogar dafür, glaube ich, dass Politiker höher bezahlt werden in manchen Ämtern. Weil das muss man schon sagen, die Politik lohnt sich jetzt nicht so sehr wie die Wirtschaft.
Ich möchte halt ja auch gute Leute haben und möchte vielleicht auch Leute haben, die richtig was in ihrem Job können und habe dann natürlich auch Verständnis, dass sie vielleicht zwar 4 Jahre in den Bundestag gehen und ihre Karriere aber nicht komplett aufgeben wollen und von vorne anfangen wollen. Und ich glaube, das kriegt man auch nur, wenn man gute Brücken hat.
Nein, das verstehe ich auch. Also man soll nicht so absolut schwarz-weiß sein. Ich wollte nur gerade erwähnen, dass wir auch andere Politiker in unserem Land haben, als nur diejenigen, die den schnellen Taler machen. Also ich habe da aber auch keine Schwarz-Weiß-Lösung für. Nur Carsten Linnemann und Christoph Ploss machen es halt anders. Und das finde ich auch eine spannende Sichtweise zu haben, dass man halt gar keine Nebeneinkünfte hat.
Also auf alle Fälle, schlechtes Beispiel ist unser jetzt abgewählter Bundeskanzler, der in Interviews dann sogar seine Einnahmen runtergerechnet hat. Also wo ich einfach zucke. Also ich meine, wenn ich so viel Geld verdiene, dann muss ich in dieser Position auch dazu stehen.
Das sehe ich hundertprozentig genauso.
Was können wir denn anders machen, dass das Geld nicht verprasst wird? Also mir würden zum Beispiel die 46 Beauftragten der Bundesregierung einfallen, die man vielleicht auch wieder abschaffen könnte.
Also ich muss ganz ehrlich sagen und bin da auch total der Meinung, wir müssen doch erstmal anfangen, uns dafür zu interessieren. Und da nehme ich jetzt nicht uns die Politiker ins Gericht, sondern wirklich uns Bürger. Mein Buch ist ja dadurch entstanden, dass ich mit einem Banker Abendessen war und er mich gefragt hat, wie viel Geld geben wir denn für Flüchtlinge aus? Wie viel sind denn flüchtlingsbezogene Ausgaben? Wie viel ist das? Und ich wusste es nicht. Dann habe ich angefangen, in meinem Freundeskreis zu fragen und sogar auch manche Politiker zu fragen. Die wussten die Zahl auch alle nicht. Viele wussten nicht mal die Haushaltsteile, also wie viel Soziales einnimmt und so weiter, den Kuchen. Und deswegen habe ich ja angefangen zu recherchieren und das Buch Mehr Geld als Verstand zu schreiben. Ich finde wirklich, uns Bürger muss anfangen, das Geld zu interessieren in unseren Kommunen. Und wir müssen Fragen stellen, nur dann ändert sich was. Und wir können auch nicht immer nur über die Politik meckern, wenn wir selber keine Ahnung haben, was mit unserem Steuergeld passiert.
Also ich habe eine Sache gelernt und die lasse ich nirgends mehr durchgehen, wenn irgendjemand sagt, das Geld kommt vom Staat. Und das Geld kommt nicht vom Staat, es kommt immer tatsächlich von allen Menschen, die es erwirtschaften. Und ich glaube, das ist auch so diese Stellschraube, die auch vielleicht mit deinem Buch geweckt werden kann. Ist es wirklich unser Geld, was dort ausgegeben wird?
Total. Nur wenn es unser Geld ist, warum interessiert sich niemand von uns Bürgern dafür? Wir regen uns auf, zu Recht, wenn Kaffee 4,90 Euro kostet von unserem hart erarbeiteten Geld. Aber wir arbeiten die Hälfte des Jahres für den Staat. Und kaum jemand weiß, was der Staat mit dem Geld macht. Und natürlich würde sich was ändern, wenn jetzt jeder Bürger in seiner Kommune mal checkt, wofür das Geld hinfließt und sie dann dem Bundestagsabgeordneten mal eine E-Mail schreiben würden, dass sie es nicht wollen. Politiker wollen immer wieder gewählt werden. Wenn Politiker also jetzt merken würden, dass sich eigentlich alles beim Steuerzahler um Steuergeld dreht, dann kann ich dir aber sagen, die würden ganz schnell die Erbsenzähler werden und weniger Geld ausgeben. Aber dafür muss erstmals Interesse sein.
Und wenn man sich halt anfängt, damit zu beschäftigen, ich glaube, es ist sehr viel Geld in dem System. Also ich glaube, wir haben kein Einnahmenproblem in unserem Land.
Nein, das haben wir definitiv nicht.
Klare, klare, einfache Antwort. Und das wäre eigentlich auch die Lösung. Das heißt, anders verteilen, anders damit umgehen, sorgfältiger damit umgehen.
Ja, oder Ministerien abschaffen. Wir müssten zum Beispiel das Entwicklungsministerium abschaffen. Aus einem ganz einfachen Grund. Nicht, dass wir kein Geld mehr ins Ausland geben. Das sollen wir natürlich tun. Aber, und jetzt kommt hier das ganz große Aber hin, wir dürfen aber nicht das ganze Geld einfach rausschmeißen. Und wir brauchen dafür kein Entwicklungsministerium. Also ich bin da schon bei Kettensäge, Elon Musk und Milley, ja.
So Sachen, was mich so ein bisschen, da habe ich einen Schreck bekommen, dass wir Klimaschutzprojekte fördern und dann gibt es keinen Kontrollmechanismus und dann ist das in dubiose Kanäle gelaufen und da denke ich mir, das kann doch nicht sein und das macht natürlich auch etwas mit dem Vertrauen, das man in sein Land hat, wenn da noch nicht mal ein ordentliches Controlling läuft.
Das ist definitiv so, aber die Frage ist auch, und das möchte ich wirklich nochmal stellen, warum leben wir in einem Land, wo keinen Bürger die Staatsausgaben interessieren? Und es herrscht ja ein Controlling, man kann ja alles öffentlich einsehen. Also man kann die flüchtlingsbezogenen Ausgaben einsehen, man kann in seiner Kommune einsehen, wie die Hightech-Toilette um die Ecke gekostet hat. Es ist einsehbar, nur, also ein Spitzenpolitiker hat mir was sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, die Wahrheit ist doch die, man kann lieber Millionen beantragen, die kriegt man schneller als 10.000 Euro, weil bei Millionen interessiert es eh niemand, weil keiner checken kann, wo es hingeht. Und es wird einfach das Geld, es wird ja immer gesagt, also es ist ja nicht so, als würden wir in so einem Staat leben, so einem Schurkenstaat, der das Geld irgendwie unter sich aufteilt, sondern es wird einfach nicht wirklich kontrolliert. Also ob das jetzt sinnvoll ist, die Ausgabe. Und da müssen wir halt härter rangehen. Und wir haben eine unfassbare Bürokratie. Also die Regelungswut und die Bürokratie in unserem Land kostet auch sehr, sehr viel.
Ja, im unternehmerischen Kontext sieht man das ja an jeder Ecke. Ja. Das heißt, wir könnten so viel Geld sparen, wenn man einfach mal, ja, sei es zum Teil Reportpflichten abschafft, die relativ sinnlos sind. Ich habe vor kurzem mal etwas gehört, das fand ich sehr spannend. Wenn man einen Kran von A nach B transportiert, braucht man eine Genehmigung dafür. Und dieser Transport wird immer genehmigt. Also es gibt keine einzige Ablehnung, also könnte man es auch lassen. Also man bräuchte dafür keine Genehmigung einholen, weil wenn sowieso jede genehmigt wird, dann, das sind immer so Beispiele, da bin ich immer fassungslos, weil das ist dann wirklich nur Bürokratie um der Bürokratie wille und das kostet auf Seiten des Staates Geld und natürlich aber auch in den Unternehmen.
Also der Punkt ist der, da habe ich ein ganz spannendes Beispiel zu, die Ramede-Talbrücke im Sauerland. Die dauert heute 2 Jahre länger zu bauen als vor 50 Jahren. Ja, mehr muss man nicht mehr hinterfragen. Und wir müssen auch das Sondervermögen gerade mit der Infrastruktur, also bevor wir nicht weniger Regulierungen, weniger Genehmigungswahnsinn haben und Bauvorhaben besser klappen, brauchen wir nicht 500 Milliarden in Sondervermögen Infrastruktur. Also mich wundert total, wieso der Staat nicht besser haushaltet. Und es hat irgendwie was von, es ist schon immer so gewesen.
Ich muss, wenn das Wort Sondervermögen fällt, leider immer eingreifen und sagen, wir reden über Schulden.
Ich auch so. Ja.
Also das ist dieses Framing, das da versucht wird. Sondervermögen sind Schulden. Es sind einfach mehr Schulden und noch mehr Schulden. Und ich glaube, wir sollten angewöhnen, uns das auch als solches benennen und nicht auf die Trickserei der Sprache reinfallen.
Ja, vor allem Sondervermögen klingt immer, als würde Dagobert Duck unter seinem Bett einen riesigen Schatz finden und Dagobert Duck wäre der Staat. So klingt Sondervermögen. Ja, es gibt natürlich kein Sondervermögen. Sondervermögen ist zweckgebunden und das ist die Lücke, warum Sie sagen, es ist ein Sondervermögen und nicht normale Schulden. Aber es ist natürlich
Sonderschulden. Einigen wir uns auf Sonderschulden. Das ist vielleicht der ehrlichere Begriff. Aber warum interessieren wir uns nicht oder so wenige dafür? Bist du da irgendwie bei der Recherche, bei dem Buch irgendwie drauf gestoßen, was der Grund sein könnte?
Das ist für mich bis jetzt immer noch ein Miracle. Also ich verstehe es immer noch nicht. Also es ist wirklich so, ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, es gibt da ganz verschiedene Gründe für. Fakt ist nur, es muss sich was ändern.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man ein Buch rausbringt und dann wird es ein Spiegel-Bestseller Platz 1?
Ja, also bei den ersten, ich habe ja 5 Bücher geschrieben, alle 5 waren glücklicherweise Spiegel-Bestseller, da bin ich sehr dankbar für und auch sehr stolz drauf. Bei dem Buch habe ich mir in der Danksagung gewünscht, dass es nicht Spiegel-Bestseller Platz 1 wird, deswegen ist es ehrlich gesagt etwas witzig. Jetzt finde ich es witzig, fand ich nicht vor ein paar Wochen, dass ausgerechnet, dass dieses Buch Spiegel-Bestseller Platz 1 wird, weil ich hatte den Traum, einen Spiegel-Bestseller Platz 1 zu schreiben, immer mit meinem Vater und der leider Anfang letzten Jahres, 6 Wochen nachdem ich den Buchvertrag geschrieben habe, an Krebs gestorben. Und deswegen wollte ich, dass dieses Buch nicht auf die Eins geht, weil ich dachte, das würde sich grausam anfühlen ohne ihn. Und es hat sich leider auch grausam angefühlt. Aber eine Freundin von mir hat gesagt, ich soll jetzt, also es hat sich jetzt erfüllt. Und er kannte ja mein Buchvorhaben noch und dementsprechend bin ich jetzt damit einverstanden. Aber ich glaube, außer so ein Vorfall vorher oder so eine Tragödie, es ist kein Vorfall, es ist eine wahnsinnige Tragödie für uns alle immer noch. Aber ich glaube, sonst fühlt es sich extrem krass an. Also meine Spiegel-Bestseller-Platzierung vorher haben wir immer sehr stark gefeiert. Und der Spiegel-Bestseller-Platz-1-Titel ist natürlich das Wichtigste, weil ob du Platz 2 oder Platz 20 bist, macht nicht so einen großen Unterschied bei dem Sticker. Aber Spiegel-Bestseller Platz 1, der Sticker ist natürlich sehr, sehr besonders. Also meine Mutter versucht schon eine Ausgabe damit zu kriegen, um sie einzurahmen. Mehr geht halt als Autorin nicht. Aber für mich hat das Buch jetzt mit der Platzierung eher gemischte Gefühle. Ja.
Trotzdem ist natürlich mit so einem starken Thema das die bestmögliche Sichtbarkeit, die man in Medien bekommen kann.
Total. Ich bin super dankbar. Nicht nur dafür jetzt, sondern dass ich eine Stimme habe und auch haben darf. Es gibt so viele Autoren, ja, die Bücher rausbringen, die niemand liest. Nicht, weil die Bücher schlecht sind, sondern vielleicht, weil diese Autoren keine Reichweite haben oder nicht das Glück haben, interviewt zu werden oder kein Netzwerk haben, nicht auf einer Journalistenschule waren. Deswegen, ich bin demütig und dankbar dafür. Ja, total. Auch dass alle 5 Bücher auf die Spiegel-Bestsellerliste kamen, das ist natürlich etwas extrem Besonderes. Ja, das kann man ja nicht planen. Schon gar nicht die Platz-1-Platzierung kann man planen. Ja, und ich freue mich wahnsinnig über das Interesse der Leser und über die Leserbriefe und über die Signaturwünsche und ich kriege so viele nette Nachrichten. Also ja, dementsprechend, es ist schon sehr, sehr großes Glück. Diese Platz-1-Platzierung.
Leider konnten wir jetzt in unserem Gespräch die Frage nicht klären, warum tatsächlich das in Deutschland so mit dem Thema, also über Geld wird ja relativ wenig so oder so gesprochen, aber wir sollten uns tatsächlich mehr für die Finanzen interessieren.
Ja, aber die Frage, die ich dir eigentlich stellen, weil ich habe ja eben gesagt, es ist mir ein Miracle und ich verstehe bis heute immer noch nicht, warum sich niemand dafür interessiert, ja? Aber hast du dir jemals die Staatsfinanzen angeschaut?
Nein, tatsächlich nicht detailliert. Also ich bin zum ersten Mal, weil ich bin ein bisschen kommunalpolitisch aktiv und da
Ja.
bin ich zum ersten Mal über Dinge gestoßen, wo ich dann auch ein paar Mal schlucke, wo Gutachten hingehen und so weiter und so fort. Und dort ist mir auch schon etwas sehr Unangenehmes aufgefallen, nämlich dass da gibt es ja diese kleine Kommune, dann gibt es, bei uns sind es Verbandsgemeinden und dann gibt es einen Kreis
Ja.
darüber. Und immer wenn die andere Ebene zahlt, fängt man an, sich nicht mehr dafür zu interessieren. Und das ist etwas, was ich schon sehr lange beobachte, was ich sehr spannend finde. Es ist aber immer der gleiche Topf, es ist immer Steuergeld.
Aber schau, ich glaube, das ist einer der Punkte. Ich habe ja eben gesagt, es ist eine Mischung. Du zahlst nicht selber dafür. Das ist auf jeden Fall ein Mosaik. Auf jeden Fall. Das merke ich ja auch bei den Menschen, warum sie sich nicht dafür interessieren. Weil ihr Geld ist eh weg und die Politiker zahlen auch nicht aus eigener Kasse dafür, was du gerade beschrieben hast. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, wie ist der Haushalt aufgebaut, obwohl du ja ein extrem politisch interessierter Mensch bist, kommunalpolitisch und so, würdest du es wissen? Also ich wusste es nicht. Ich bin da ganz ehrlich, ich wusste bis zu meinen Buchrecherchen, obwohl ich politische Journalistin bin, nicht die genauen Summen. Ich wusste, dass der Bärenanteil zu Soziales geht. Ja, das wusste ich. aber ich wusste nicht alles. Und heute denke ich mir, wie kann das denn sein? Und schau mal, ist es nicht bezeichnend, dass du mir die Frage stellst und ich trotz all meiner Recherche, trotz allen Vorträgen, trotz allen Gesprächen, die immer noch nicht sagen kann, warum sich die Bürger nicht dafür interessieren? Ich finde es immer noch ein Miracle. Es ist für mich heute, nachdem ich dieses ganze Wissen habe, ist es für mich absolut absurd, dass ich mich nicht dafür interessiert habe. Es ist für mich absolut absurd.
Es gibt ja immer so diesen Spruch, uns geht es vielleicht tatsächlich insgesamt noch zu gut. Ich weiß nicht, ob das damit was zusammen. Also ich finde, mich interessiert es seit ein paar Jahren etwas mehr, aber du hast recht, auch ich blicke nicht durch und habe mich auch nicht in die Details, wo was wie hingeht, beschäftigt. Es interessiert mich aber seit einiger Zeit etwas mehr, seitdem ich sehe, dass unsere Infrastruktur ja langsam zerfällt und man es an immer mehr
Ja.
Stellen sieht. Und bei so vielen Einnahmen müsste die Infrastruktur, wenn das alles irgendwie halbwegs gut funktioniert, perfekt sein.
Da stimme ich total zu. Das steht auch in der Einleitung meines Buches Mehr Geld als Verstand, dass man einfach wirklich hart sagen müsste, dass alleine schon womöglich die Einnahmen nur für das Verkehrsministerium reichen würden, also den Batzen, den das Verkehrsministerium bekommt, damit es besser aussieht als jetzt. Und es ist wirklich sehr viel der Genehmigungswahnsinn, die Regulierungswut. Ja, also wir brauchen einfach eine Disruption in unserem Land. Aber ich darf ja das kurz noch spoilern. Mein Buch endet mit einem Happy End, wo ich die italienische Familie treffe. Man geht jetzt nicht völlig deprimiert und desaströs aus dem Buch raus. Das möchte ich noch dazu sagen.
Nein, ich weiß auch gar nicht. Manchmal müssen wir halt uns mit Themen auch beschäftigen, damit wir sie verändern können. Und ich glaube, je mündiger wir alle werden, umso besser ist es doch für eine Gesellschaft.
Das ist ein wunderschönes Wort, das du ja gerade sagst, Mündigkeit. Ich sage das auch immer, wir müssen zu mündigen Bürgern werden und dafür müssen wir uns mit den Staatsfinanzen auseinandersetzen.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.